Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Mein Name ist Julia Herrnberg, ich bin Redakteurin bei Dossier. Heute sprechen wir darüber, warum Queer- und Gender-Debatten zunehmend politisch aufgeladen sind und warum feindliche Narrative dazu auch in Europa sichtbarer werden. Ein Thema, mit dem wir uns im Rahmen des Projekts GenEU auch in der Redaktion beschäftigen. Dabei geht es längst um größere gesellschaftliche Fragen rund um Familie, Frauenrechte und demokratische Grundwerte. Wir schauen uns an, warum insbesondere Queer- und Trans-Themen zu politischen Feindbildern werden, welche Rolle medienpolitische Akteurinnen und Netzwerke dabei spielen und dass ein wichtiger christlich-konservativer Think Tank aus den USA seinen internationalen Ableger in Wien hat. Über all das spreche ich heute mit Julian Wiehl. Er ist vieles. Er ist Medienmacher, Gründer von Vangardist, Mitinitiator der Initiative Queer Media Literacy, Mitinitiator von Common Cause und er hat die erste Queer Embassy während des Song Contests in Wien ins Leben gerufen. Julian, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Einen schönen guten Nachmittag.
Wie würdest du dich selbst beschreiben? Was tust du?
Das ist eine recht komplexe Frage. Ich habe an der Filmakademie studiert, komme also aus dem Bereich Medien, dann ein Magazin gegründet, jetzt leite ich eine Agentur, die Vangardist Agency. Wir machen Marketing, Kommunikation, Events. Aber mein Herz schlägt natürlich für die Queer-Community, aber eigentlich für die Gerechtigkeit, für die gute Sache. Und unter diesem Blickwinkel haben wir jetzt auch eine Initiative ins Leben gerufen. Die eine heißt Queer Media Literacy, eine Initiative, um einen Dialog zu fördern zwischen Queer-Community und Medien. Und das zweite Projekt ist Common Cause, um wirklich gesellschaftliches Engagement wieder zu fördern.
Sehr schön. Was genau ist zum Beispiel Common Cause? Wie kann man da mitmachen?
Common Cause haben wir gegründet, weil wir gedacht haben, es gibt viele Menschen da draußen, die konsumieren Medien, die sehen, es geht vieles schief in der Welt und die möchten aber etwas tun. Und ein Like und ein Kommentar ist einfach nicht genug. Es ist für viele ein Zeichen, um sich zu positionieren. Aber ich glaube, wir müssen jetzt vom Reden ins Handeln kommen. Mhm. Und da haben wir eine Gruppe an motivierten Menschen aus verschiedenen Spektren zusammengesammelt, die seit einem Jahr an Common Cause aktiv beteiligt sind. Das Schöne ist zu sehen, alle sind noch mit dabei, was man auch sieht, dass es den Menschen gefällt. Und es werden jeden Tag mehr. Und es geht darum, gesellschaftliches Engagement einfach zu fördern, mhm. Räume zu schaffen, Dialog zu ermöglichen und damit auch Ressentiments abzubauen, Sichtbarkeit zu geben von Menschen, die vielleicht im normalen Medienalltag auch keine Sichtbarkeit haben. Mhm.
Ein kleiner Disclaimer, wir kennen uns auch privat und schon länger und ich habe dich eben immer auch als sehr wachsamen, politisch feinfühligen Menschen kennengelernt, der schnell merkt, wenn der Wind aus einer anderen Richtung weht, schneller als viele andere. Wenn wir gerade ins Thema springen, wie würdest du denn derzeit die Stimmung gegenüber LGBTQ-Themen in Österreich beschreiben?
Ja, ich glaube, der Stimmungsbarometer hängt wirklich davon ab, wo man es hinrichtet, ja, beim Wasser, in die heiße Badewanne oder auf den kalten Teil in einem See. In der Großstadt, in den Städten ist sicher ein sehr liberales Klima. Das spürt man weit in den Aufbruch, in eine liberale Richtung, eine Richtung, wo Freiheit gelebt werden soll. Jeder soll so sein, wie er sie möchte. Aber am Land oder dort, wo Menschen eben keinen Zugang haben zu diesen Communities und sie nur konsumieren durch die Medien und kein echter Kontakt entsteht, dort entstehen dann Ressentiments und Abneigung und Ablehnung und vor allem Unverständnis.
Also, hast du den Eindruck, dass sich da in den letzten Jahren in Österreich auch was verändert hat in dieser Stimmung?
Ja, ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Und ich glaube, wir kommen auch zu einer Extremisierung der Pole. Ja? Also die Pole gehen auseinander. Es gibt eine Gruppe, die voll pro-queer ist. Da geht es ja darum, einfach, dass jeder Mensch so leben kann, wie er möchte. Da geht es ja gar nicht um eine Lobby, die irgendwas möchte, sondern das sind ja die Rechte von allen Österreicherinnen und Österreichern. Und dann gibt es eine Gruppe, die auch immer stärker wird. Das sind Menschen, die vielleicht verunsichert sind von den aktuellen Bewegungen und die wollen wieder Klarheit und zwar einfache Antworten. Aber das Leben ist einfach viel vielschichtiger und diese einfachen Antworten gibt es nicht so einfach. Aber trotzdem hängen sie daran und jeder, der dann ein anderes Konzept leben will, ist für sie eine Art Feindbild. Mhm. Und da entsteht dann dieser the Clash of Cultures. Mhm.
Also wenn wir jetzt auch zum Feindbild dann schon kommen, das ist sozusagen der konkrete Punkt, warum gerade Queerness oder Transgender Menschen zum Feindbild politisiert werden, und zwar nicht nur in Österreich, sondern wir kommen dann auch in den internationalen Kontext. Warum werden denn gerade diese Gender- und Queer-Themen global zunehmend zu politischen Konfliktthemen?
Also es ist immer einfach, Gruppen zu wählen, zu denen man wenig Kontakt hat, persönlichen. Also kann man nicht überprüfen, ob das, was hier gesagt wird, überhaupt stimmt. Und je kleiner die Gruppen sind, desto leichter kann man sie auch diffamieren. Und so ist vor allem die Trans-Community oder Trans-Menschen am stärksten betroffen, weil die sind am vulnerabelsten. Und das sind natürlich sehr sensible Themen, wenn man an eine Transition denkt. Das ist ja ein ganz komplexer Prozess. Man sagt, eine Durchschnittsperson braucht 7 Jahre, sich überhaupt dafür zu entscheiden. Also das ist nicht so was so Einfaches. Und auf diese Leute runterzuhacken, ist natürlich einfach. Und da die prozentuell in der Minderheit sind und wenig Menschen wirklich einen persönlichen Kontakt haben und das nachverfolgt haben, ist es viel einfacher, Narrative zu erzeugen, die negativ sind. Mhm. Ja. Und aber das wird natürlich verwendet, um zu spalten, und wurde auch verwendet, um die Community selbst zu spalten, die LGBTIQ+-Community. Es gibt ja viele Buchstaben bereits. Mhm. Und
was meinst du zum Beispiel mit innerhalb dieser Community schon zu spalten?
Ja. Zum Beispiel ist es für klassisch schwule Männer nicht so klar, warum es Trans braucht oder warum hier besondere Rechte notwendig sind, weil sie auch schon Opfer werden von Narrativen, was ein Mann sein soll zum Beispiel. Mhm. Ja? Und die sagen, na gut, es gibt schwul-lesbisch, aber was die anderen machen, kann mir eigentlich egal sein. Vieles hängt davon ab, auch mit Angst, weil man hat sich ja jetzt sehr viele Rechte erkämpft. Man darf heiraten, man darf Kinder adoptieren und man hat Angst, dass diese Rechte in Gefahr sind. Und wenn jetzt andere wieder schreien, ich habe aber auch Rechte, dann sagt man, bitte sei du still, weil jetzt haben wir so viel erreicht, wir wollen nicht, dass hier das wieder rückgängig gemacht wird. Mhm. Aber, und das ist die Idee dahinter, man spaltet die Community, mhm, und danach geht das weiter.
Also nach diesem Motto, Parte divide, dass ich einfach die Gruppen gegeneinander von der Stimmung her aufbringe.
Genau.
In der Berichterstattung schon.
Ja, und damit spaltet man eine Community, die eigentlich sehr stark ist, die in vielen und in allen Bereichen der Gesellschaft auch aktiv teilnimmt. Und das hat aber eine Strategie, dass danach, sobald Transpersonen wirklich, in den USA redet man schon von Terrorismus, ja, da wird das Wort Trans mit Terrorismus versucht, in die Nähe zu bringen oder gleichzusetzen. Da kommen natürlich die schwulen Lesben dran, ja, und danach aber geht es ganz klar ins Zentrum der Gesellschaft, auf die Frauen. Mhm. Also jeder, der glaubt, aha, ich bin ja nicht betroffen, muss nur abwarten. Und wir sehen es in den USA, da wurde schon die erste Gesetzesvorlage präsentiert, und da ging es darum, one household, one vote, also ein Haushalt, eine Stimme bei der Wahl beim Präsidenten oder bei der Verwaltung. Und was das bedeutet, kann man sich ausrechnen, der das Geld nach Hause bringt oder die, die bestimmt dann natürlich auch, wen man wählt. Da das klassischerweise eher Männer sind, leider noch, wir kennen den Pay Gap zwischen Mann und Frau, kann man sich annehmen, dass eher Männer in Zukunft die Wahl bestimmen werden. Und vielleicht kann man noch ganz kurz ergänzen, es wurde auch ein zweites Gesetz vorgeschlagen, dass man nur dann wählen darf, wenn man denselben Namen hat wie im Pass. Mhm. Und viele Frauen nehmen natürlich den Namen des Mannes an, wie es halt in der amerikanischen ländlichen Kultur vor allem so üblich ist. Und dann hätten die schon ein Problem bei der Wahl, sich auszuweisen. Die müssten dann vorher nochmal zu einer Behörde und die Geburtsurkunde müssen sie mitbringen und den Pass, viele haben gar keinen Pass, und nachweisen, dass sie überhaupt wahlberechtigt sind. Mhm. Ein Pass kostet in den USA bis zu $165. Man schließt damit auch Menschen aus, die gar kein Geld haben. Ja. Und das ist natürlich politisch gewollt. Hier werden also Menschen mit wenig finanziellen Mitteln ausgeschlossen und vor allem Frauen. Mhm. Und darum ist das in ganz klaren Zusammenhang. Ja. Und wenn jetzt also Transphobie und Hass gegen die Community, gegen die Queerness, ist nur die Spitze eines Eisbergs, der am Schluss eigentlich bei den Frauen landen wird.
Du hast mir da auch einen Hinweis gegeben auf ein sehr konkretes Beispiel, wo man nämlich sieht, zum einen diese internationale Vernetzung, die Geldflüsse, die auch dahinter stecken, um zu lobbyieren gegen LGBTQ und auch gegen modernere Familienformen. Und zwar gibt es in den USA den sehr christlich-konservativen Think Tank Alliance Defending Freedom, ADF. Und die haben ihren internationalen Ableger in Wien. Und von hier aus vernetzen sie sich eben mit sehr viel Geld im Hintergrund, wo man auch gar nicht genau weiß, wer finanziert das eigentlich mit. Die müssen das auch nicht offenlegen in dieser Form. unter anderem in Polen mit der Ordo Puris Stiftung und in Ungarn mit der Matthias Corvinius Kollegium Stiftung oder Think Tank. Und denen geht es eben nicht nur darum, sozusagen Transgender, queere Menschen, homosexuelle Menschen sozusagen zu beschneiden in ihren Grundrechten, sondern da geht es dann auch gleichzeitig schon auch die Abtreibung wieder zurückzudrängen in Europa und ein traditionelles Familienbild wieder zu etablieren. Also wo man dann einfach sieht, es gibt da eine Schnittmenge aus Ideologie. Und wie du sagst, ist wahrscheinlich sozusagen der erste Schritt gegen die Schwächeren in der Community vorzugehen und dann voranzuschreiten und dann merkt man das gar nicht so. Und du hast mich auch im Vorgespräch auf ein sehr spannendes Projekt aufmerksam gemacht, wo es noch ein bisschen weitere Kreise zieht, nämlich die Frage der Ideologie in der globalen politischen Entwicklung. Und zwar von einer recht bekannten italienischen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin namens Francesca Bria, die ein sehr bemerkenswertes Forschungsprojekt initiiert hat, die Authoritarian Stack, wo es um globale Verbindungen zwischen Tech-Eliten, Plattformen und politischen Akteurinnen bis rein nach Europa geht, wo man eben auch sieht, ein ganz wichtiger Strang ist die Ideologie, also über das Familienbild und was da sozusagen auch zementiert wird innerhalb dieses Netzwerks, wo einfach Billionen fließen.
Genau, es kommt aber am Schluss immer alles zurück zur Macht und Kontrolle. Der Durchschnittsbürger, Bürgerin, die kann sich gar nicht vorstellen, warum will man ständig, warum denn etwas beschränken. Aber tatsächlich gibt es diese Bestrebungen, aus dem konservativen Umfeld. Es gibt Thinktanks, und das ist, glaube ich, das, was wenige wissen, die wirklich mit sehr viel Geld europäische Meinung, demokratische Meinung unterwandern. Ja. Wir reden von 80 Millionen pro Jahr aus den USA, 120 Millionen aus Russland. Also es geht in beide Richtungen. Es gibt ja nicht entweder oder, nicht gut oder böse, sondern es fließt wirklich Geld aus von beiden Seiten, aus unterschiedlichen Motiven. In den USA gibt es diese Atlas Foundation noch, die hat über 560 Subgruppen, ja, wo sie einfach Gruppen in anderen Ländern unterstützen, die vielleicht eine ähnliche Meinung haben, und da fließt sehr viel Geld, da gibt es dann Conventions. Und diese Organisationen arbeiten, indem sie einfach eigene Social Medias aufbauen, Awards verleihen, aber tatsächlich Menschen auch wirklich beruflich so ausbilden, dass sie später in verantwortungsvollen Positionen sind. Eine dieser Organisationen kennen viele vielleicht, das ist die Heritage Foundation. Sie ist ja die Autorin des Project 2025, eines der ganz großen Ideengeberprojekte von Donald Trump. Wir wissen, bis heute sind bereits 52% umgesetzt von diesem Paper, während man während der Wahl noch spekuliert hat, ob das überhaupt Relevanz hat. Jetzt wissen wir es nach einem Jahr. Also so schnell hat, glaube ich, noch keine politische Gruppe etwas umgesetzt, wie die Administration, die jetzt unter Trump hier das Sagen hat. Und da kann man ja ganz genau ablesen, in welche Richtung das geht. Das ist ja gar kein Geheimnis mehr und es ist auch gar keine Verschwörungstheorie mehr, es ist öffentlich. Ja? Also
Teil dieser Agenda eben, was du gerade ansprichst, war ja auch, dass sowohl in Forschungseinrichtungen als auch im Wirtschaftsbereich zum Beispiel die ganzen Diversity-Programme zurückgefahren werden mussten oder die hätten eigentlich ihre Subventionen verloren. Und das ging von Universitäten bis zu europäischen Unternehmen wie auch SAP, die dafür sehr gescholten wurden, die sich dem unterworfen haben, einfach weil es ums Geld geht.
Ja, und es ist wirklich, es kann absurder nicht sein, sie haben wirklich in den Papers nach dem Wort Diverse und Diversity gesucht und haben auch einfach biologische Forschungsprojekte abgesagt und eine Förderung entzogen, wo es darum geht, dass Diversität in der Natur einfach erforscht wird. Und da geht es gar nicht um Geschlechter, sondern da geht es einfach um Vielfalt. Mhm. Ja. Also was hier passiert, ist haarsträubend. Und dass das zu uns kommt, konnte sich vielleicht vorher niemand vorstellen, aber sie sind schon bereits unter uns. Ja. Sie haben bei Forum Alpbach schon eine Person eingeschleust, also ganz offen Heritage Foundation, um erste Kontakte zu knüpfen. Und man klopft einfach mal ab, wer ist dafür bereit? Und man sieht leider, beim Geld öffnen viele also nicht nur die Tasche, sondern auch dann ihr Portfolio an Möglichkeiten und bieten dann Einfluss. Mhm. Weil vielleicht auch wirklich viele Menschen gar keine große Vision haben für Europa. Ja? Und ich glaube, das ist der nächste Punkt.
Glaubst du nicht auch, dass dann doch ein viel größerer Anteil sehr konservativ denkender Menschen da ist, die sich dem schneller öffnen, als man sich das erwartet hat. Auch in Europa.
Natürlich. Und die Frage ist, was steckt hinter konservativ wirklich? Ja? Und ich glaube, im meisten Fall steckt einfach das Geld dahinter. Ja? Also den Menschen ist es egal, wenn ich jetzt eine Million bekomme, was ich dafür tun muss. Ja? Also einen Artikel zu veröffentlichen gegen Trans, das tut noch keiner Person weh. Mhm. Ja? Und die meisten Menschen glauben nicht, dass sie davon betroffen sind. Und wir sehen das auch in den USA, dass wohlhabende Menschen sind ausgenommen, davon Steuern zu bezahlen. Es gibt Steuerinseln, die sogenannten Steueroasen, ja, die Traumlandschaften sind. Das heißt, die sehen sich gerne als Teil der Gesellschaft, aber haben sie auch gar keine Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Mhm. Wir wissen, Meta-Gründer Mark Zuckerberg und Peter Thiel bauen sich schon große Areale, wo sie autark leben können, wo sie eben nicht nur eine schöne Villa hinstellen, sondern auch Ackerbau und Viehzucht betreiben, ihre eigene Frischwasserquelle haben und auch noch genügend Gebäude, um dort auch Personal und Freunde und Family unterzubringen. Also die bereiten sich ja alle schon darauf vor, und die müssen ja wissen, was kommt, auf einen Tag X. Ja? Mhm. Und darum ist das Problem dahinter wirklich das Geld, dass die Menschen sagen, na gut, für ein bisschen mehr am Konto bin ich da gern dabei.
Ja. Also unterwandert man so ein bisschen seine Werte, weil in dem Ganzen geht es ja einfach auch um schon auch einen Kulturkampf. Also du hast jetzt USA gleich sehr viel angesprochen, dass es eigentlich ein Kulturkampf war, der in den USA für mich relativ weit weg stattgefunden hat. Plötzlich war diese Debatte um, wer auf welche öffentliche Toilette gehen darf, und das war irgendwie recht absurd sozusagen von Europa aus, diese Perspektive. Und dann war ich schon auch selber überrascht, wie schnell diese Debatte dann auch in Europa aufschlägt eigentlich, wie viele Rechte zugestanden werden. Also da spielt ja auch Propaganda und Desinformation eine große Rolle, die da ganz gezielt immer wieder reingestreut wird, auch mit einfach komplett falschen Narrativen, mit Angstbildern, Feindbildern. Ein konkretes, was mich, eben wenn es nicht traurig wäre, fast amüsiert hätte, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass zum Beispiel Conchita Wurst immer noch eine Rolle spielt in der anti-westlichen Propaganda in Russland. Also wenn wir uns erinnern, der Sieg von Conchita Wurst im Song Contest ist 12 Jahre her, war bei uns damals, finde ich, eine Öffnung, eine Breite in der Öffentlichkeit. Eigentlich wurde als Diversität gefeiert, und ich habe das eigentlich sehr schön gefunden, wie das damals hier aufgegriffen worden ist. Und in Russland wird aber die Kunstfigur weiterhin total benutzt, um einfach anti-westliche Propaganda zu schüren. Unter anderem letztes Jahr noch von Außenminister Sergej Lavrov, der noch 2025 von einem bärtigen Mann im Frauenkleid gesprochen hat und vor dem Verfall des Westens gewarnt hat. Ja, und das sind ja auch Feindbilder, die zum Beispiel in Georgien immer mehr sozusagen auch in die breite Öffentlichkeit getragen werden. Wie wird denn zum Beispiel aus einer Popfigur ein politisches Symbol?
Ja, ich glaube, in dem Moment, wo sie für die Freiheit steht, sich so zu geben, wie sie möchte, und sie sagt, ja, Conchita Wurst, weil es Wurst ist, wie du bist, dann sind sie ein Dorn im Auge. Und ich ziehe da gerne die Parallele zurück zu Französischen Revolution, weil dort hatten ja die Männer, die Kaiser und Könige und der Hofstaat, die hatten Strumpfhosen an und Röcke und leichte Schuhe, und die haben sich vielleicht, was man heute feminin nennen würde, einfach nur künstlerisch ausgedrückt. Mit allen anderen Problemen natürlich, ja, die haben auch die Bevölkerung unterdrückt, aber in dieser Form war das anscheinend en vogue. Und dann kam Napoleon, und Napoleon brauchte Soldaten, und dann hat man den Anzug und den kurzen Haarschnitt eingeführt. Und das heißt, dass die ganze Gesellschaft militarisiert wurde. Jeder hat das Potenzial, ein Soldat zu sein oder ein guter Bürger. Und da wurde den Menschen Identität weggenommen, indem man sie in Uniformen gesteckt hat. Und damit hat man keinen Wert mehr als Mensch, sondern der eigene Wert wird nur noch definiert, ob man die Ziele der Führung erreicht oder nicht. In dem Fall, ob ich den richtigen Menschen umbringe, als Militär, oder die militärischen Ziele erreiche. Wie viele dabei ums Leben kommen, das spielt dann keine Rolle mehr. Und interessanterweise ist der Anzug, den wir heute tragen, immer noch ein Relikt von dieser Uniform. Damals war die Uniform breiter geschnitten, dass man wirklich keine Körperlichkeit erkennen konnte. Und heute ist der Anzug, den Männer tragen, inzwischen tragen auch die Frauen, ein Relikt. Ja? Und da nimmt man sich auch selbst viel Persönlichkeit weg, wenn man immer mit weißem Hemd und Anzug auftritt. Aber es bedarf auch keinen Mut. Man muss keinen Mut haben, um einen Anzug anzuziehen. Aber es braucht Mut, um so wie Conchita Wurst auf die Bühne zu gehen. Mhm. Wir sehen aber gleichzeitig, dass die Menschen, wenn sie das sehen, sind sie begeistert von diesem Mut. Also die wirklich Kontakt haben zu Conchita Wurst und zu diesen Kunstfiguren, die finden das toll, weil sie sehen die Möglichkeit, sich selber auszuleben. Und das mögen diese Technokraten oder die Führung in Russland, aber auch in den USA, am wenigsten. Eine Bevölkerung, die frei ist, ist schwer zu kontrollieren.
Mhm. Das heißt, es geht schon auch um dieses Erscheinungsbild, dass ich da irgendwie konform bin und nicht individuell.
Auf jeden Fall. Und am Schluss braucht man Soldaten und wir haben heutzutage Kriege, die wir uns nie hätten vorstellen können. Das heißt, wir gehen alle in die Richtung Krieg, ja, und dazu braucht es Soldaten und eine Conchita Wurst eignet sich wahrscheinlich schlecht als Soldatin. Ja? Also das ist eine zu starke Meinung, die wird sich nicht vereinnehmen lassen für solche Dinge. Aber wenn ich mir vor allem als Mann mich definiere, wie groß mein Auto ist und wie männlich ich bin, dann kommt man schnell in ein Fahrwasser, wo ich mich abhängig mache von einer Führung. Ja? Wir können auch Führer sagen. Ja? Und dessen Werte legen dann fest, wie sehr ich mich wertvoll finde. Und da müssen wir hin. Wir müssen hin zu einer Gesellschaft, die den Wert aus sich herauszieht. Und das sind eben Kunstfiguren, also kreative Figuren, schildernde Figuren wie Conchita Wurst, die dabei helfen können, sagen, es ist erlaubt, auch anders zu sein. Aber wir sehen es auf TikTok und Instagram, dass es sehr viele Männer gibt, die einfach auch wieder aus Geldgründen, weil sie Reichweite brauchen, auf das Thema toxische Maskulinität einzahlen und sagen, hey, du bist nur ein Mann, wenn du deiner Frau sagst, wo es lang geht. Da haben wir schon diesen, also wenn du gewinnst, ja, gegen deinen Partner, Partnerin, was gar keinen Sinn macht, in der Partnerschaft soll man nicht gewinnen, da wird schon der Same gelegt dafür am Schluss, zu gewinnen, Soldat zu werden, oder dann endet man halt an der Front irgendwo. Mhm.
Wenn man jetzt sozusagen, das überträgt auch auf die Berichterstattung, wie sie auch in Österreich stattfindet. Ja? Du hast mich da auch darauf hingewiesen, was mich schon, ehrlich gesagt, schockiert hat, also rund um Song Contest, weil sozusagen zuerst war es in der breiten Wahrnehmung, juhu, wir haben gewonnen, wir feiern dieses große Fest. Auch die Kronenzeitung hat ja davon profitiert und hat dann aber eben auch, das ist ein Artikel vom Mai 2026, also vor wenigen Wochen, Titel Millionen für LGBTQI-Vereine samt Fetischfeste. Und das hat mich wirklich erinnert wie an die Kronenzeitung in den 2000er Jahren, also wirklich so einen despektierlichen Titel auch zu finden gegen eine Gruppe. Hat dich das überrascht oder sagst du, ja, das passiert laufend?
Es hat mich schon überrascht und hat aber auch gezeigt, es passiert leider laufend. Und wenn man medial nicht geschult ist, versteht man gar nicht genau, was da eigentlich passiert. Ja, man könnte denken, ja, das ist einfach noch ein Artikel über die Förderlandschaft in Österreich. Was wirklich passiert ist, es wird ein Keil in die Gesellschaft getrieben und sagen, schaut mal, wir müssen alle sparen und die bekommen Geld. Mhm. Aber es gibt ja gar nicht die, weil die Queer-Community in Österreich, das sind Österreicherinnen und Österreicher, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unsere Onkel und Tanten. Das heißt, das ist keine andere Gruppe, sondern es ist ein wesentlicher Teil der Gesellschaft, die auch einen wesentlichen Teil an Steuern bezahlt, die auch ein gutes Recht hat, davon auch wieder was zurückzubekommen. Und noch dazu eine sehr diskriminierte Gruppe in der Gesellschaft, die seit Jahren, Jahrzehnten kämpft, dass sie gleichberechtigt wird. Also diese ganze Fördergelder wären auch gar nicht notwendig, wenn nicht die Diskriminierung so stark wäre. Und wenn die Krone so etwas schreibt, ist sie schon Teil des Problems. Würde sie aufhören, solche Artikel zu schreiben, dann würde sie auch weniger Förderungen brauchen. Ne? Also sollen sie aufhören, solche Artikel zu schreiben und nicht Teil des Problems sein. Und viele Leute sehen das nicht. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer gräbt, vor allem in dem Artikel, wird nicht nur ein Jahresförderung herangezogen, sondern mehrere Jahre. Ja, natürlich, wenn ich die Förderung von 5 Jahren zusammenzähle, dann kommt eine Summe heraus, die für mich als Privatperson unglaublich hoch ist. Ja.
Es war ja auch ein Durcheinander, weil da ging es dann schon, dass ein Eingeständnis da ist, dass es da auch um die Aufarbeitung der Verfolgung von homosexuellen Nationalsozialismus geht. Aber im Titel stehen dann die Fetischfeste, die quasi mit Steuergeld bezahlt werden. Also es war schon bösartig, ja.
Genau, es wird ein Begriff gewählt, wo selbst in der Community gar nicht so eine Klarheit herrscht über Fetisch. Soll das überhaupt präsentiert werden? Soll das nach außen gehen? Es gibt Diskussionen innerhalb der Pride-Veranstalter, ob die mitlaufen sollen oder nicht, weil Fetisch, ist das schon, ist das Teil des sexuellen Privatlebens oder geht es um Identität? Was ich immer interessant finde unter dem Aspekt, schon seit Anfang an von der Vienna Pride, war die Fetisch-Community ein wesentlicher Teil und wir haben sehr viele Rechte erreicht. Man darf heute sogar heiraten. Das heißt, es hat nicht geschadet. Ja? Und ich glaube, es ist einfach wichtig in der Gesellschaft, in einer aufgeklärten Gesellschaft, kann man dann auch nicht mehr erpresst werden mit solchen Begriffen. Ja?
Wer profitiert denn von solchen Neiddebatten?
Auch eine gute Frage. Es kann sein, dass natürlich eine langfristige Agenda dahinter steckt. Es kann sein, dass man einfach nur Clickbait betreibt, weil Hass funktioniert einfach besser. Und wenn man sich die Medien anschaut, wie viele positive und wie viele negative Berichte es gibt. Es hat einfach überhand, dass negative Berichte und negative Headlines das Tagesgeschäft sind. Mhm. Und auch über den ESC, es wird gehatet über die Moderation oder über dieses eine Land. Also Hass verkauft sich anscheinend gut. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir gemeinsam eine Vision haben und überlegen, wie kommen wir nach vorne und nicht, wer hat alles wie viel bekommen. Weil Österreich hat eines der höchsten Budgets in der Europäischen Union pro Kopf und da geht es um Förderungen. Ja? Und mit Förderungen gestaltet man auch einen Staat und gestaltet man Gesellschaft. Und das spürt man genauso im Sport, das spürt man in der Kultur. Man geht gerne in die Oper, man brüstet sich gerne, wir sind ein kultiviertes Land, wir haben eine Oper. Wie oft ist man selber in der Oper? Das muss man selber sich mal fragen. Aber da geht auch Förderung hinein, weil uns das was wert ist. Ja? Also, aber man spielt halt gern dann den einen Sektor gegen den anderen Sektor aus.
Du hast jetzt auch angesprochen mit der Frage, wer profitiert davon, dass es oft gar nicht absichtlich ist oder nicht absichtlich bösartig ist, sondern dass ich damit vielleicht Aufmerksamkeit erzeugen möchte. Wir kommen dann gleich dazu. Du hast mitinitiiert die Queer Media Literacy, wo es ein bisschen auch darum geht, die Sorgfaltspflicht im Journalismus wieder in den Vordergrund zu stellen oder auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, wo vielleicht auch unbewusst schlechte Narrative, Feindbilder produziert und reproduziert werden. Ich möchte ein konkretes Beispiel, über das wir im Vorfeld auch gesprochen haben. Es geht um den Fall Walter Waltraud. Das ist ein Wiener Rechtsradikaler aus der Rotlichtszene, der wegen Wiederbetätigung zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Und kurz vor Haftantritt hat er am Magistrat einen Geschlechtseintrag gemacht und sich als Frau eintragen lassen. Und hat eben aber auch selber in Interviews gesagt, das macht er, um zum einen früher in Pension gehen zu können, aber auch um seine Haftstrafe im Frauengefängnis absitzen zu können, was natürlich sehr provokant war. Daraus ist aber sehr schnell eine Debatte entstanden, überhaupt über Beratungsstellen, über Förderungen und wie einfach es eigentlich ist, sein Geschlecht in Österreich ändern zu lassen. Also es hat dann sehr schnell eine ganz andere Ebene erreicht von einer Person, die wirklich aus reiner Provokation das gemacht hat. Und du hast diese Berichterstattung auch kritisiert. Es waren auch sehr Qualitätsmedien dabei. Warum hast du es kritisiert? Was ist da falsch gelaufen aus deiner Sicht?
Also man, in der Community war man überrascht, wie viel Platz zum Beispiel die Kronenzeitung diesem Fall gegeben hat. Man wäre froh, sie würde anderen Themen auch so viel Platz einräumen. Und dann ist es aber ganz klar, dass so ein Fall nur zur Provokation dient. Und das hat Walter Waltraud auch so gesagt im Interview. Ich habe das nur gemacht, um die Gesellschaft zu provozieren oder um zu schauen, wie weit kann ich gehen. Ja. Aber was danach passiert ist, es wird dann zu einem Präzedenzfall und man will die Leute darauf aufmerksam machen, schaut mal, so leicht kann man das Geschlecht ändern. Wenn man aber genauer nachforscht, kommt man drauf, dass hier die wesentlichen Beratungsstellen eben nicht konsultiert wurden, dass die nicht gesagt haben, wir beraten sie, weil wir glauben, das ist nicht echt, dieses Interesse. Und dass auch gewisse Gutachten, ich glaube sogar gefälscht wurden. Also, und dann vergleicht man durch Äpfel mit Birnen. Mhm. Ja? Und dann leiden jene Menschen, die diesen mühsamen Prozess auf sich nehmen und müssen dann verglichen werden in den Medien mit einem Rechtsradikalen, der sogar verurteilt ist. Also das ist schon sehr beschämend für eine Zeitung. Ja? Und da auch das nicht klar zu machen und dann zu behaupten, naja, die Menschen können sich ja selber eine Meinung bilden. Natürlich können sie, aber mit falschen Informationen ist es natürlich sehr schwer. Und wenn die Information in der letzten Zeile kommt von einem Artikel, aber die Headline eine ganz andere Geschichte erzählt, dann frage ich mich auch, wo ist die Verantwortung der Medien heutzutage?
Ja, natürlich jetzt, also aus Medienlogik ist das natürlich eine super catchy Geschichte, dass ich sage, ich habe diesen Rechtsradikalen aus der Rotlichtszene, der jetzt statt Walter Waltraud heißen will. Und er hat auch damit getönt, dass er sich freut aufs Duschen im Frauengefängnis. Also das ist ja auch ein sehr einschüchternde Vorstellung, dass so jemand dann einfach ins Frauengefängnis gehen kann. Und wie du sagst, es wurde so dargestellt, das geht der einfach irgendwo zum Magistrat und sagt, ich bin seine Frau und damit ist das alles erledigt. Also im Februar wurde dieser Bescheid, dass er diese Geschlechtseintragung ändern durfte, wieder zurückgenommen. Es ist jetzt sozusagen ein offener Rechtsstreit, was damit passiert. Aber du hast auch gesagt, dass es natürlich in diesen Beratungsstellen, in der Community für Menschen, die tatsächlich aus Überzeugung und nicht aus Provokation diesen Weg gehen wollen, schwieriger geworden ist.
Genau, ja, weil natürlich jetzt alle viel mehr schauen. Es wurde auch gefordert, dass wieder noch mehr Gutachten notwendig sind, Sachverständige. Und allein, das kann sich vielleicht jemand, der im selben Körper geboren ist, wie er sich fühlt, kaum vorstellen. Aber diesen Prozess durchzumachen, das ist schon eine sehr große, sensible Frage für einen selbst. Und sich dann noch die eigene Identität abhängig zu machen von irgendwelchen Sachwaltern oder Sachverständigern, wie erniedrigend das ist. Ja? Und wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Wollen wir wirklich, dass unsere Kinder, wenn sie sich unwohl fühlen im eigenen Körper, so ein Martyrium durchmachen müssen? Das sollten wir uns fragen. Ja? Und diese Fälle werden aber tatsächlich zum Aufwiegeln der Gesellschaft verwendet. Ja.
Erzähl doch mal eben die Queer Media Literacy Initiative, die du da gegründet hast. Was ist das? Was kann das für uns Medienschaffende? Ja.
Also wir haben ja selber das Wengedes Magazine 2008 gegründet und haben sehr viel mitgemacht in der ganzen Entwicklung, haben auch gesehen, wie immer mehr Buchstaben zur LGBTIQ dazugekommen sind. Und man merkt dort, wo Wissen fehlt, wo es Verunsicherung vorherrscht, kommen auch schnell Ressentiments, auch innerhalb der Community. Das heißt, wir haben gesehen, okay, wir müssen die Medien schulen, die MedienmacherInnen, die JournalistInnen schulen, damit sie selber zu Profis werden. Zu Profis in dieser Thematik, damit sie dann auch auf Augenhöhe berichten können. Weil sonst fallen sie auf Proponenten ein, die sie vielleicht als ExpertInnen präsentieren, das aber gar nicht sind. Weil oft ist der Grat sehr schmal. Wir wissen, es gibt genug Leute aus der Community, wir wollen sie jetzt nicht namentlich nennen, die vielleicht einen guten Track Record haben in dem, was sie für die Community gemacht haben. Und inzwischen stellen sie sich aber gegen diese Rechte. Ja. Und Journalisten schauen auf die Vergangenheit, sagen, ja toll, du hast so viel erreicht, du musst eigentlich eine seriöse Person sein und ich nehme dich für bare Münze. Aber die Meinung ist einfach schon 10 Jahre alt und inzwischen haben die Meinungen, die überhaupt nicht mehr vertreten werden von der Mehrheit. Ja. Und da sind alle gut beraten, die in den Medien arbeiten, nicht nur diesen Personen zuzuhören, weil es sehr angenehm ist, diese Meinung, einfach weil sie resoniert mit der eigenen Meinung, sondern sich wirklich eine zweite Meinung zu holen. Ja? Also wir sehen da Beispiele, wo einfach nur einseitig Eltern interviewt wurden, die natürlich schockiert waren, dass in diesem Fall, dass ihr Kind sich transformieren wollte, aber das Kind wurde nicht gefragt. Interessanterweise wurde erwähnt, dass das Kind ihnen weggenommen wurde. Dann musst du schon sehr viel machen, dass einem das Kind weggenommen wird. Also solche Eltern dann zu interviewen, wo das Kind weggenommen wurde, da würde ich gerne nochmal die Seite des Kindes hören. Mhm. Ja. Also was da passiert, und das ist ja dann auch nicht mehr die journalistische Sorgfaltspflicht, sondern es wird einfach nur die eigene Meinung, weil sie bestätigt wird, wiedergegeben. Und da sitzen die Medien an einem sehr großen Hebel, ja, weil von einem Interview bis zu einer Publikation ist der Weg kurz, auch mit einem Posting und so weiter, die Reichweite umso größer und der Schaden, den man anrichtet, ist tatsächlich gewaltig.
Wo wünschst du dir denn, dass sich journalistische Standards konsequenter ändern oder auch besser angewendet werden, wenn über Menschen aus der LGBTQ-Community oder diese politischen Themen oder Entscheidungen berichtet wird?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man einfach nicht versucht, jemand schlecht zu reden in den Medien. Und eine dieser Methoden ist, dass ich Zitate verwende als Headline. Und damit nehme ich Aussagen, die tatsächlich durch zwei Anführungsstriche zwar in Frage gestellt werden, aber sie werden trotzdem publiziert. Und wer liest sich schon dann den Rest des Artikels durch? Auch wenn zum Beispiel Artikel hinter einer Paywall sind, kann ich nur die Headline lesen. Ich kann gar nicht, wenn ich möchte, den ganzen Artikel bis zum Ende durchlesen. Oder wenn ich eine kritische Aussage treffe und dann sie mit einem Fragezeichen nochmal in Frage stelle, dann sind da wirklich Fetische. Also kriegen die Fetisch Leute wirklich so viele Millionen Fragezeichen? Mhm. Im Artikel steht dann nein, natürlich nicht, aber sie sind auch Teil davon. Ja, aber das Fragezeichen entschuldigt quasi jede Bösartigkeit, die ich davor hingeschrieben habe. Und das ist eine journalistische Unart und unsauberes Arbeiten. Und das würde ich auch mal dem Presserat empfehlen, sich diese Praktiken anzuschauen, ob wir in Österreich überhaupt, ob das überhaupt noch Journalismus ist und ob das die Qualität ist, die wir heutzutage haben wollen im Journalismus. Mhm.
Auch ein bisschen. Ich würde gerne auch ein bisschen erzählen lassen, was die Queer Embassy ist und wie es überhaupt zu der Idee kam. Warum braucht es eine Queer Embassy im Rahmen des Song Contest?
Ja, der Eurovision Song Contest ist ein sehr ein buntes Event mit all seinen Schattenseiten, wie wir auch lesen aus den Medien. Aber es ist vor allem der queere Anteil der Teilnehmenden, die auf der Bühne stehen oder auch produzieren oder jedes Jahr von Land zu Land reisen, der ist sehr hoch. Trotzdem ist es kein dezidiertes queeres Event. Und deswegen dachten wir, okay, wir machen einen Safer Space, wo alle, die sich wohlfühlen wollen in einer Atmosphäre, wo sie keine Angst haben müssen, sich wirklich so zu geben, wie sie sind, bunter, schriller, lauter, denen bieten wir eine Queer Embassy. Und wir haben dazu auch die Tia Coffey gewonnen. Sie war bei RuPaul All-Stars. Sie hat die Idee von Anfang an toll gefunden. Sie hat sich dort hingestellt und hat die Embassy mit uns feierlich eröffnet, gemeinsam mit dem Popcorn Wien. Und hat selbst gemeint, sie wundert sich, dass es sowas nicht schon längst gibt, weil es müsste eigentlich so einen Ort geben, wo man sich sicher fühlen kann. Und dementsprechend wollen wir dieses Konzept auch weiterentwickeln und in andere Länder bringen, vielleicht zu anderen ESC-Veranstaltungen, aber auch Prides. Und vielleicht gibt es auch ganz andere Veranstaltungen, die noch eine Queer Embassy brauchen.
Mhm. Hättest du aber auch gesagt, in Österreich hat es sowas besonders gebraucht?
Ich glaube, weniger jetzt in Wien, weil Wien hat wirklich sehr hart daran gearbeitet, dass man sich als queere Person wohlfühlt. Ja. Aber wir sehen, wie schnell es auch rückgängig gemacht werden kann. Ja. Wir schauen, blicken nach Ungarn, wo schon der Verkauf eines Buches mit Strafen belegt werden kann. Und das ist trotzdem nur ein paar Kilometer von uns entfernt, ein paar hundert Kilometer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Strukturen schaffen, und die auch, und vor allem wir, die wir können, für jene Länder, die vielleicht nicht können. Und denen helfen, die nicht können. Und Infrastruktur schaffen, die jene verwenden können, die sie keine eigene Infrastruktur leisten können. Und das ist eines der Projekte, das wir immer haben, dass wir digitale Infrastruktur schaffen, um Community zu stärken und Sichtbarkeit von queeren Personen zu erhöhen.
So, jetzt zum Abschluss gehen wir gedanklich nochmal zum Anfang zurück, wo wir sehr viel über die globalen Feindbilder gesprochen haben, über Netzwerke, die mit sehr viel Geld diese Narrative streuen und vorantreiben und politische Strategien dahinter stecken. Was bleibt für dich so am Ende als zentraler Gedanke, den wir Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen sollen?
Ich glaube, wir alle sollten uns immer fragen, wie fühle ich mich, nachdem ich eine Headline gelesen habe? Fühle ich mich aggressiv, wütend, aufgewühlt, habe das Gefühl, da will schon wieder wer mehr Rechte, dann wäre es schlau zu sagen, okay, ich schaue mir das Gefühl nur an. Ich bin nicht meine Gefühle. Ja? Und ich schaue es mir an und ich atme einmal, zweimal und überlege vielleicht auch, warum wollen die sowas, warum wollen die mehr Rechte? Ich versuche vielleicht, mich reinzufühlen, wie es denen gehen kann. Und da komme ich vielleicht drauf, die haben vielleicht wirklich einen Grund, warum sie mehr Rechte brauchen, weil sie noch gar nicht dieselben Rechte haben wie ich. Ja? Und ich rate davon ab, in der Emotion loszurennen, zu kommentieren und seine Wut rauszulassen, weil dann ist man eigentlich schon manipuliert worden von diesen Headlines. Ja? Und dann ist man auch nicht mehr unter Kontrolle und dann macht man vielleicht Dinge, die man später wieder bereut. Ja? Man weiß oft im Streit, sagt man Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt so meint und genauso ist es auch in der Wut. Mhm. Also ich glaube, das würde ich wirklich allen Menschen mitgeben. Da bin auch ich selbst betroffen, da sind wir alle betroffen. Ja? Wenn mich eine Headline emotionalisiert, wirklich nachfragen, ja? Mich selbst und überlegen und zweimal atmen. Also atmen Sie.
Also bevor wir irgendetwas kommentieren, liken, sharen, posten, und zwar nicht nur im Privaten, sondern vor allem im digitalen, medialen, erstmal durchatmen, nachdenken, nochmal nachdenken. Lieber Julian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und euch danke fürs Zuhören. Unterstützt unsere Recherchen, folgt uns hier auf unseren Kanälen und schreibt uns, welche Themen sollen wir uns genauer anschauen. Wenn ihr Hinweise habt, meldet euch gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.